Bevor es mit dem ersten Feenreich losgeht, wollten wir euch ein paar Informationen zum Podcast selber geben und auch kurz etwas zur Entstehungsgeschichte erzählen. Ich bin Marie.
Und ich bin Martina. Das Feenreich ist ein Gesprächspodcast. Die Idee entstand vor einem Jahr, als nicht nur uns gute, lebendige Gespräche besonders abhanden kamen. Wir hatten zudem beruflich plötzlich immer größere Zeitfenster, um uns Gedanken zu machen über ein für uns neues Format. Und so entstand die Idee zum Feenreich-Podcast. Wir laden uns in jede Sendung zu einem Thema zwei Gäste ein. Jeder von uns hat einen anderen Zugang zu diesen Gästen. Wir reden über Kultur, Gesellschaft und auch Dinge, die die Zukunft betreffen.
Wir werden einmal im Monat eine Hauptfolge mit dem Gespräch aufnehmen und alle zwei Wochen eine kurze Zwischenfolge veröffentlichen, in der wir den Gästen eine Zusatzfrage stellen und wir selber jeweils einen Kulturtipp geben.
Einen ganz wichtigen Punkt habe ich noch, bevor es losgeht. Es wäre toll, wenn ihr allen von unserem Feenreich erzählt, damit es sich möglichst viele in ihr Wohnzimmer, ihre Küche oder in ihr Auto holen. Liked uns auf Facebook oder Instagram und schreibt uns Anregungen oder auch Gästewünsche.
Wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig, dass es jetzt losgeht und hoffen, dass ihr genauso viel Freude am Hören haben werdet, wie wir sie bei den Aufnahmen hatten. Vielen Dank an Lorenz Kersten für den Mix und Fabian Klebig für die Musik.
Und jetzt ganz viel Spaß mit der ersten Folge vom Feenreich.
Heute begrüßen wir zwei tolle Gäste. Diesmal mischen wir ein bisschen die Welt der Kultur und die Welt der Politik. Wir werden aber sehen, dass es da ziemlich viele Berührungspunkte und sogar Überschneidungen geben wird. Zu meiner Linken sitzt hier Guy Montavon und zu meiner Rechten Frido Mann. Und mir gegenüber natürlich wie immer die charmante Martina. Ich bin total gespannt, was wir heute alles erfahren und in welche Welten wir abtauchen werden. Aber als erstes stelle ich euch mal Guy Montavon kurz in ein paar Stichpunkten vor. Guy kommt aus Genf und hat dort auch ursprünglich mal Musik studiert und ist dann über viele Stationen als Generalintendant ans Theater Erfurt gekommen, an dem er jetzt schon seit 2002 arbeitet. Und bevor er nach Erfurt kam, war er der jüngste Intendant Deutschlands. In Erfurt hat er das modernste Theater, das nach der Wende neu gebaut wurde, bekommen. Er befasst sich dort mit der Forschung im Bereich neuer Musik und neues Musiktheater und hat bereits in seiner 18-jährigen Intendanz 20 Uraufführungen auf die Bühne gebracht. Neben seinem ganzen eigentlichen Beruf macht er aber noch viele andere Sachen. Zum Beispiel ist er Jurymitglied namenhafter Gesangswettbewerbe, Vorstandsmitglied der Vereinigung der Europäischen Intendanten in Paris. Und außerdem unterrichtet er an verschiedenen Universitäten. Und jetzt ist er auch Honorarkonsul der Schweiz für Thüringen. Und neben all dem hat er auch noch Zeit, eigene Opernproduktionen zu inszenieren. Ein paar am eigenen Haus in Erfurt. Aber er ist da auch sehr international an anderen Opernhäusern unterwegs. Und da stellt sich mir natürlich gleich mal die erste Frage: Wie kriegt man das denn alles unter einen Hut?
Es ist alles eine Frage der Organisation. Also ich mache nicht alles an einem Tag, sondern das verteilt sich natürlich durch die Jahre oder das Jahr. Und wenn man das alles auf einmal liest, liest sich natürlich sehr viel, aber das ist verbunden mit verschiedenen Tätigkeiten, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe. Und das kommt so, dass durch das Inszenieren lernt man viele Leute kennen und genauso wie mein Ansprechpartner heute spreche ich auch viele Sprachen und das hilft natürlich auch Kontakte zu knüpfen, international tätig zu sein, man wird gerufen und ich reise auch gern und ich bin gern anderswo und ich lerne wahnsinnig gern neue Leute kennen, neue Strukturen, neue Länder. Also neue Menschen, ich bin sehr offen Und das bereichert einfach den eigenen Beruf und das schmiedet eine ganze, seine Persönlichkeit ja auch noch.
Da können wir ja nachher dann gleich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber jetzt gebe ich mal ab sozusagen an Martina.
Ja, Frido, ich habe jetzt die Aufgabe, dich vorzustellen. Das ist ein langwieriger Prozess normalerweise. Ich versuche, mich so kurz und präzise wie möglich zu fassen. Geboren bist du in Kalifornien. Du bist vor allem bei deinem Großvater aufgewachsen, der dir Märchen erzählte, der dir zeichnete, der sich um dich kümmerte. Du bist aus einer sehr großen Schriftstellerfamilie. Du bist der Enkel von Thomas Mann. Das ist natürlich auch ein Privileg, aber das ist auch eine Bürde. Das ist, glaube ich, ganz schön schwierig, sich da herauszulösen, in die eigenen Wege und Fußstapfen zu geraten. Und ich bewundere dich sehr, wie sehr das gelungen ist, vor allen Dingen als Autor seit einiger Zeit so viele Bücher zu schreiben. Du sprichst von deinem Opa und du sprichst von Thomas Mann. Ich glaube, das ist ein ganz toller Weg, da durchzukommen. Du arbeitest seit 2006 als freier Schriftsteller. Du veröffentlichst teils wissenschaftliche Essays, Romane. Du hast mehrere Theaterstücke geschrieben. Eines haben wir zusammen umgesetzt als Musiktheater, President Jackal. Da haben wir uns kennengelernt. Dann hast du auch ein Theaterstück geschrieben zuvor, das hieß Terezin.
Terezin, beziehungsweise das Stück hieß Als ob.
Da geht es um Theresienstadt und die Zustände dort. Und das hat Georges Tabori für dich umgesetzt und hat auch einen Preis gewonnen. Dann haben wir dich als Doktor der katholischen Theologie und Philosophie. Du bist Professor für Psychologie. Du hast als Psychotherapeut gearbeitet, auch in Prag. Dann sehr wichtig halte ich die letzten beiden Bücher, die du mit deiner Frau geschrieben hast, oder eines davon kommt jetzt raus. Das eine heißt Es werde Licht. Da geht es um die Einheit von Geist und Materie. Und wir haben bereits das Neubuch Im Lichte der Quanten von Frido Mann und Christine Mann. Christine Mann ist die Tochter von Werner Heisenberg, insofern mit der Quantenphysik eng verbunden, eng vertraut, sozusagen verwandt
mit der Quantenphysik, genau.
Und da geht es um die Wahrnehmung der Wirklichkeit und um das Weltbild, dem wir heutzutage folgen und dem wir unterworfen sind. In diesem Zusammenhang möchte ich noch zwei Bücher von dir erwähnen, die ich für extrem wichtig halte, auch gerade für unser heutiges Gespräch. Das einmal ist Das Weiße Haus des Exils von 2018. Da geht es um den Kauf der früheren Mann-Villa in Pacific Palisades, das durch die Bundesregierung im Jahr 2016 übernommen wurde. Ein wichtiger politischer Akt, denke ich, aus dem du dann aber noch mehr gemacht hast. Also du hast dich auf die Reise begeben, 2019 durch ganz Amerika, dort Vorträge zu halten. Hier kann man vielleicht doch erwähnen, in den Fußstapfen des Großvaters, der ja auch diese Reisen und Reden unternommen hat. Viele, und da diese Stationen nochmal durchzugehen, aber heute unter dem neuen Gesichtspunkt dessen, was Demokratie heute in Europa bedeutet und eben in Amerika im Speziellen. Das war zur Zeit des Wahlkampfes von Trump. Dann würde ich einfach mal mit der ersten Frage anfangen, die ist sehr einfach. Wie viele Pässe hast du eigentlich?
Also Pässe habe ich nur 3. Ich könnte noch einen 4. haben. Aber den will ich nicht mehr. Also die 3 sind halt der angeborene Pass sozusagen, der amerikanische. Den Schweizer Pass habe ich mir dann mit 20 erworben, muss dann auch schön ins Militär gehen, wie das immer so schön dort heißt, nicht? Und den deutschen habe ich mir dann wirklich selber ergattert vor 9 Jahren, als ich in München hier dann quasi mich ansiedelte. Es war aber gar nicht schwer. Man hat mir dann mal bedeutet, ja, ich hätte die deutsche Staatsbürgerschaft sowieso, weil ich zu den Ausgebürgerten in der Familie gehöre. Ich müsste nur, also das heißt, alle, die zwischen Januar 33 und Mai 45 ausgebürgert wurden. Und ich müsste eigentlich nur einen Ausweis einer deutschen Staatsangehörigkeit erwerben, das beantragen, das würde ganz schnell gehen. Und dann könnte ich mir einen Pass holen. Und dann war es allerdings so, dass als ich den Pass dann entgegennahm, hat mich gleich als erstes gefreut, das stand am ganz oben im Pass Europäische Gemeinschaft und erst drunter Bundesrepublik Deutschland. Da habe ich mich sofort auch wirklich als Europäer gesehen. Und was ich in der Schweiz vielleicht nicht so ganz gesehen habe, weil ja die Schweizer sich ein bisschen einkapseln von Europa. Und dann habe ich mir eben noch mal sagen lassen von der tschechischen Botschaft in Berlin, ich hätte, weil mein Vater in den schon 1940 oder wann das war, die tschechische Staatsbürgerschaft, nein, 1936 die tschechische Staatsbürgerschaft bekommen hat, weil die Familie ausgebürgert worden war aus Deutschland, hätte ich sozusagen per tschechischem Gesetz dadurch, dass ich Sohn bin von Michael Mann, hätte ich automatisch auch die tschechische Staatsbürgerschaft bekommen. Und sie wäre mir nicht aberkannt worden, wie bei meinem Vater oder Großvater, der sie ja auch freiwillig zurückgegeben hat, also die amerikanische hatte, sondern dadurch, dass ich eben gebürtiger Amerikaner bin und also nichts dafür kann sozusagen und nicht eingebürgert wie meine Vorfahren, dann habe ich sie behalten und ich könnte auch jederzeit einen Pass haben. Allerdings müsste ich mich entscheiden, ob ich Tscheche oder Slowake werden möchte. Weil das war ja damals gewesen, 1936 war ja, es gab ja die Tschechoslowakei.
Das war noch Feind.
Und die war ja getrennt 1993, zum großen Leidwesen von Havel.
Ja.
Dann habe ich mich natürlich nicht für die slowakische entschieden, sondern für die tschechische. Und dann hieß es ja gut, und Sie können jederzeit einen Pass haben, wenn Sie wollen. Aber das war mir dann doch zu viel.
Weil wir ja gerade von so vielen Ländern und Staatsbürgerschaften und so gehört haben, wo ist denn die Heimat? Oder was bedeutet Heimat?
Also für mich ist es so, das ist eine Entwicklung. Je nachdem, in welchem Phase ich mich befunden habe. Und zeitlang habe ich so gedacht, jetzt bin ich mal aus Deutschland weg in die Schweiz gegangen. Da war ich ja als Kind ja sehr viel. Und dann dachte ich, das ist vielleicht so ein Stück neutrale Heimat oder Kinderheimat und so. Das hat nicht sehr lange gedauert, weil ich habe dann auch lernen müssen, man sollte eigentlich nicht an den Ort seiner Kindheit zurückkehren. Und dann ging das so eine Zeit lang so, dass ich nicht so richtig genau wusste. Und dann kam ja diese ganz überraschende Geschichte, der Hauskauf 2016, Kalifornien, das Haus, wo ich als Kind auch meine Zeit dort zugebracht hatte. Und wo man auch alle Zimmer schon ausfindig machen, wo war ich mein Kinderzimmer gewesen und so Geschichten. Und dann habe ich mich sehr, sehr gekümmert und sehr interessiert für dieses Haus und habe sehr viel auch gemacht. Die Reise war ja auch eine Folge davon. Und jetzt ist es mir eigentlich deutlich geworden, seitdem ich auch die deutsche Staatsbürgerschaft habe, dass ich mich eigentlich nicht einer Nation schon gar nicht irgendwo zu Hause fühle. Ich finde das ganze Nationendenken sowieso eigentlich sehr gefährlich. Für mich gibt es eigentlich eine transatlantische Identität, aber es gibt auch eine regionale natürlich. Man ist ja nicht nur ein Weltbürger, sondern man fühlt sich schon irgendwo zu Hause. Und deswegen würde ich schon sagen, jetzt so München und Kalifornien, so das sind so zwei Gebiete, wo ich sage, da fühle ich mich zu Hause, wobei das unterschiedlich auch ist, weil Deutschland und Europa ist für mich mehr so eine kulturelle Heimat. Da kommen meine Vorfahren her, da bin ich dann später als Kind, als Halbwüchsiger und dann die ganzen Jahrzehnte gewesen. Aber da, wo man geboren ist, das ist jetzt wieder diese regionale Identität, da, wo man herkommt, da, wo man als Kind war, das fühle ich immer sehr, sehr deutlich, wenn ich in Kalifornien bin, dass es wirklich ein Stück weit so ein biologisches Zuhause ist, oder wenn man so will. Und ich finde, dass diese Art von Identitäten, auch politisch gesehen, sehr nützlich, weil man da schon irgendwo eine Scholle hat, zu der man gehört. Und ich sehe immer mehr ab von diesen nationalen Geschichten, weil Nationen sind künstliche Gebilde, die sind ja erst im Laufe der letzten Jahrhunderte überhaupt erst geschehen, entstanden. Und deswegen sehe ich da immer gern ein bisschen ab. Also Heimat heißt für mich regionale Heimat und Weltheimat.
Und einfach ein Gefühl, was man dann auch zu dem jeweiligen Ort
hat. Ein Gefühl, ganz genau.
Ja. Und warum ist es mit der Schweiz nicht so?
Da habe ich ja mal, wie gesagt, versucht, mal so 2-3 Jahre mich ein bisschen stärker, nicht durchgehen, aber ein bisschen stärker zu beheimaten. Habe da auch so mal eine Wohnung erworben und habe aber gemerkt, dass ich kaum Kontakte hatte. Nicht so viele wie eben ganz früher. Da habe ich gemerkt, ich bin hier fremd. Und mich hat es schon immer mehr nach München gezogen, weil das kannte ich ja sehr gut. Da habe ich ja studiert, habe ich eine Familie gegründet und das war meine Vaterstadt und so. Und so ist das dann eben so nach und nach, hat sich das dann verschoben wieder. Und dann habe ich halt auch gemerkt, die Kindheit in der Schweiz war nicht so einfach. Da wurde ich da einfach so ein bisschen immer bestimmt. Jetzt bist du dann mal dahin, jetzt gehst du da ins Internat, jetzt bist du bei diesen Großeltern, jetzt bist du bei den anderen Großeltern. Das ist nicht so gesund. Da habe ich nicht mehr so ein gutes Gefühl oder Erinnerungsgefühl. Ja, Gymnasium, hartes Gymnasium, fast sitzen geblieben und dann doch nicht ganz und so weiter und so fort. Das ist alles schwierig. Deswegen habe ich zur Schweiz jetzt im Moment eher so ein bisschen zurückhaltendes Gefühl. Weniger als, also anders als nach München oder nach Deutschland.
Guy, wie geht es dir mit Fremdsein und mit Heimat? Also so lange lebst du schon in Deutschland. Wie ist das?
Ich möchte ein bisschen weiter rausholen, wenn ich darf.
Sehr gern.
Als du mich gefragt hast, wärst du in der Lage oder möchtest du einen Podcast aufnehmen mit Frido Mann, dann habe ich erstmal eine große Angst davor gehabt. Als ich nach Deutschland kam, hat der Professor Friedrich, bei dem ich studiert habe, hat mir gesagt, lernen Sie erstmal Deutsch, bevor Sie überhaupt mit mir reden.
Oh Gott, in Hamburg war das, richtig?
Das war in Hamburg. Und ich bin, sage ich mal so, aufgenommen worden in 82 in diesen Studiengang. Ich war die sogenannte Ausländerquote. Ich habe mein Vortragsreferat, also um aufgenommen zu sein, auf Französisch. Davon konnte Friedrich überhaupt nichts. Und dann hatte ich Rolf Liebermann assistiert bei seiner Inszenierung von Parsifal. Und der Friedrich war so scharf zu erfahren, was eigentlich der Liebermann gemacht hat, dass er mich geordert hat nach Hamburg. Und damit wir irgendwann darüber diskutieren können, hat er mich als seinen Student. Das heißt, da wurde ich erstmal schon entwurzelt, weil ich landete nach Hamburg, ohne eine Bohne Deutsch zu sprechen. Also mit dem typischen Genfer Schuldeutsch. Guten Morgen, kann ich ein Stück Käse haben? Damit hat sich das. Das heißt, für mich einen Sprechpartner zu haben wie Frido Mann ist erstmal eine kleine Ehrfurcht, also das eine große sogar. Also was macht man in diesem Fall? Man erkundigt sich. Und ich habe als Erster mich gedownloadet, heißt man heute, oder ich hätte auch sagen können, wenn wir keine Pandemie hätte, ich hätte es mir gekauft. Also ich habe es mir auch gekauft. Ihr Buch Achterbahn. Und ich muss sagen, dass ich dieses Buch einfach gefressen habe, von Anfang bis zum Ende. Ich habe viele Sachen festgestellt. Als allererste, dass wir enorm viele gemeinsame Punkte haben, wir beide, aufgrund unserer verschiedenen, unterschiedlichen Lebenslauf, aber ich verlage das Ganze auf die Gefühlsebene. Das erste ist, und das beschreiben Sie auch in eine prägnante Weise, dass sie immer diese Last des Großvaters auf sich haben. Und das kann ich total nachvollziehen, weil ich zu tun gehabt habe mit zwei anderen Kandidaten, die berühmte Eltern, Väter, in dem Fall war das Großvater bei ihnen, nämlich Giancarlo Del Monaco, der bis heute noch nur von seinem Vater redet, jede 5 Minuten, und der andere war Tobias Richter, der Sohn von Karl Richter. Das ist der erste Punkt, wo ich bewundere, aber bis in die DNA-Kette, wie sie auf der Suche nach einer eigenen Identität, die Station, die sie so gemacht haben. Und diese ganze, alles, was sie beschreiben, diesen Weg, wo zwischen Suche und ich glaube, ich müsste mich irren, aber ich glaube, dass man an gewissen Punkten, und das schreiben sie auch, möchten sie begrüßt werden, ich bin Fridolin Mann. Und je weniger Sie von Thomas Mann hören in der Vorstellungsrunde, desto glücklicher Sie sind. Und das ist für mich der Beweis, dass man sich von einer ganzen Familie, und da sind wir wieder auf die Anfangsfrage zurück, eine ganze Milieu, eine ganze, auch ich habe Eltern, die ziemlich gewichtig sind, also in der Juristerei. Und in der Schweiz ist man entweder Advokat, Mediziner oder Banker. Und ich habe das alles auch gelassen, und meine Mutter hat mir gesagt, wenn du wirklich ins Theater gehen willst, dann musst du nach Deutschland. Und mein Vater hat gesagt, was willst du denn da bei den Nazis? Also für meinen Vater, das ist ziemlich primitiv, alle Deutschen sind Nazis. Oder war das so, sage ich mal so. Und das verbindet uns ja auch, also dass man sich also exportieren muss in ein anderes Land, weg von zu Hause, und dann da sein Tätigkeitsfeld sucht.
Weil du vorher auch über deine Kindheit und über deine Eltern gesprochen hast, mich würde da schon interessieren, in was für einem Elternhaus du aufgewachsen bist, auch in Bezug auf deine spätere Berufswahl und
oder wie politisch, auch
politisch das Elternhaus war sozusagen, also einfach so ein bisschen, wie die Situation dort war.
Oder muss nicht in der
war.
Schweiz jeder politisch sein?
Nein, also
gerade nicht, oder?
Ich fand wunderbar vorher. Also ich komme gleich, ich beantworte gleich die Frage.
Ja.
Ich mach mal so. Max Frisch hat gesagt, es ist schön in die Schweiz auf der Welt zu kommen, es ist schön in die Schweiz zu sterben. Das Problem ist, was macht man dazwischen?
Genau.
Also mein Zuhause ist ein bisschen schwierig, also nicht schwierig nicht. Also ich habe eine glückliche Kindheit gehabt, ich habe eine sehr starke Mutter gehabt, die war womöglich Deutsche, das wissen wir nicht. Also da gehen wir in die Ursprünge der Geschichte der Deutschen. Also da möchte ich auch nicht unbedingt drauf eingehen, weil ich kann nicht richtig Informationen liefern. Wir suchen noch, sage ich mal so. Aber meine Mutter ist zweimal verheiratet und zweimal mit Juristen. Mein Vater war Anwalt und zwar einen ziemlich berühmten Anwalt, weil er in 1976 als ein Musterprozess gewonnen hat, in dem er die Anerkennung des Berufs des Fußballers durchgesetzt hat. Und dadurch hat er auf zwei Gebiete, er war auch noch in der Armee Pilot, auf zwei Gebiete hat er seine Praxis orientiert. Das eine war der Sport, also auch bis hin zu Michael Schumacher und Radsportler vertreten. Und dann in puncto Flugzeugunfälle, wo er also nachgeflogen ist. Zum Beispiel in Funchal gab es einen Flugzeugunfall und dann wurde er als Gutachter für Versicherungsgesellschaft geholt. Sein Pendant-Rival, beziehungsweise der zweite Mann von meiner Mutter, ist, also mein Vater ist katholisch, streng. Mein Stiefvater war aus einer großen Genfer Familie. Und mein Stiefvater war, und mit dem bin ich auch groß gewachsen, mein Stiefvater war Präsident des Gerichtshofs in Genf, also jahrelang. Und er war auch, weil das ist ein Ehrenposten in Genf, Präsident der Stiftung de l'Orchestre de la Suisse Romande. Und meine Mutter war eine sehr strenge Frau und die hat uns mit eiserner Hand beigebracht, was Präzision, Uhrzeit und sie hat auch uns auch die Kammermusik beigebracht. Also wir wurden richtig bürgerlich gebildet und die war sehr, sehr hart. Mhm. Ich musste auch ein Instrument partout studieren, das habe ich übertragen auf meine drei Söhne. Also das ist auch nicht verhandelbar, bis 18 müssen die ein Instrument spielen. Und dann hat sie mich rausgeschmissen. Na, mit 18 hat er gesagt, so, das war's, jetzt gehst du irgendwo. Je weiter, desto besser. Deutschland, Liebermann hatte mir gesagt, er war damals 14 Jahre lang gewesen, Intendant der Hamburgische Staatsoper, und hat mir gesagt, gehen Sie doch mal nach Deutschland, gehen Sie zum Friedrich. Mhm. Und das war die richtige Entscheidung. Und dann Bremen, und dann habe ich meine Laufbahn gemacht. Aber zu Hause, ja, Calvinisten, Katholiken, Juristen, und Begriff Heimat, das fand ich sehr schön, wenn Sie sagen, Heimat ist schwer definierbar. Für mich ist es absolut klar, ich bin in Deutschland zu Hause, aber wenn ich im Kanton Jura in eine Stadthalle, in einem Dorf, wo 300 Leute leben, Bauern, und mit denen Jazz spiele, dann habe ich Ruhe. Mhm. Habe ich eine innere Ruhe, die ich sonst auf der Welt nicht habe, weil ich muss nicht antworten, wer ich bin, was ich mache, wofür ich stehe, sondern ich spiele einfach Karten, meistens verliere ich, weil mir fehlt die Übung. Aber das mit meinem älteren Sohn oder einem von meinen Söhnen mal zu machen, ist für mich der Höhepunkt der Ruhe, wo man sagt, da könnte ich mir vorstellen, einmal zurückzugehen. Aber meine geistige Heimat und auch meine wirtschaftliche Heimat ist definitiv die Bundesrepublik. Ich verdanke dieses Land sehr viel. Und wenn ich da nicht ausgewandert wäre, wäre ich heute nicht da.
Aber das heißt, da in dem Kanton in der Schweiz kannst du dann einfach so sein, wer du eigentlich bist, oder? Du musst keine Rolle annehmen oder keine...
Wer kann von sich behaupten, er weiß, was er ist oder wer er ist, das ist dann eine ewige Suche.
Aber wenn
Suche,
so eine innere Ruhe eintritt, ja, ist es doch vielleicht schon ein ganz schönes Zeichen dann, dass man merkt, man kann, man muss
wobei,
nicht irgendwas
genau
erfüllen.
Wobei, da bin ich genau wie Friedemann, ich weiß nicht, wie lange ich das aushalten würde.
Hast du politisch zu Hause gesprochen? Oder ich meine, wenn so viel mit dem Gericht und Gerichtshof und so war ja wahrscheinlich auch...
Teil, also teils. Das ist so, als ich 18 wurde oder 16, da waren sämtliche Koreakrieg und Vietnam und 80er Generation, das ist total an mich vorbeigegangen. Aber ich fand das modern, Häuser zu besetzen und für die Kommunisten zu sein. Und dann bin ich zu Hause ordentlich mal dafür zurechtgebogen worden. Aber das war der Mode und man hat Häuser besetzt, die Squatten heißt das auch in der Schweiz. Und das fand ich, also da habe ich mich selber definiert gegenüber meine Familie. Ich sage, ich bin jemand anders. Ne? Aber das war politisch, man muss sich politisch engagieren. Also man muss ein Bewusstsein haben in der Gesellschaft, in der man lebt. Und die Schweizer werden dafür aufgerufen, wählen zu gehen und dafür Stellung zu nehmen.
Die direkte Demokratie, das ist was?
Demokratie ist... Da auch müssen wir auch immer, also gerade in meinem Job als Honorarkonsul, das ist ein Begriff, den viele nicht richtig kennen, richtig nicht definieren und wird auch missbraucht. Und wenn die AfD Plakate druckt und drauf ist der Matterhorn zu sehen und sagt Demokratie à la Schweizer, da kann ich nur sagen, ab ins Gefängnis mit denen, weil die haben es wirklich nicht verstanden, worum es geht. Und der demokratische System, und das würde mich Ihre Meinung interessieren, der demokratische System in der Schweiz ist definitiv in keinem Land der Welt übertragbar.
Ich bin auch der Meinung, oder es ist erwiesen eigentlich, dass es nicht übertragbar ist auf irgendein Land. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auf Holland, so ein kleines Land, übertragbar wäre, das kann ich nicht beurteilen. Aber jedenfalls nicht in Größenordnungen wie Deutschland. Aber es gibt eine Tendenz immer wieder, jetzt gerade im Digitalen, in der digitalen Zeit, wo die Kommunikation sehr viel schneller gehen kann von allen Richtungen, ein System zu suchen, was ein Mittelding, eine Verbindung ist aus parlamentarischer oder auch repräsentativer Demokratie und direkter Demokratie. Und da gibt es so Modelle und die werden diskutiert und so, weil man merkt, die Richtung ist gut. Auch wenn es nicht diese reine Demokratie gar nicht übertragbar ist, aber man kann vieles abgucken. Zum Beispiel eben auch mit dieser Frage der Erlaubnis, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ein Onkel von mir zum Beispiel, ein angeheirater Onkel, der ist geflüchtet von den Nazis und der hat dann allerdings erst nach dem Krieg, hat er da am Zürcher See, wo er gewohnt hat, Lachen, da hat er die Staatsbürgerschaft beantragt und hat der große Teil der Gemeinde hat für ihn gestimmt, aber nicht alle. Und einer hat ihm auch gesagt, so, jetzt sind Sie also Papierli-Schweizer. Aber das sind so, da regen sich die einzelnen Individuen und haben dann das Sagen und haben die Macht sozusagen auch. Das ist eine gute Sache. Diese Geschichte hat mir gut gefallen, weil das wirklich da so bis zum Individuellen hingegangen ist. Aber wie gesagt, das ist dort möglich. In Amerika ist nochmal was ganz anderes. Diese Trump, da würde ich sagen, es ist eine Überdemokratie sogar gewesen, dass man sowas überhaupt wählen kann. Das ist eine andere Geschichte. Aber eine Katastrophe natürlich. Aber darauf kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück, würde ich sagen.
Ja, sehr gerne jetzt. Also es ist ja auch wie eine Schizophrenie, ja. die starke Hand, nach der geschrien wird. Und zum anderen die Idee dieser, jeder kann alles sagen, jeder kann sich einmischen und beitragen auf eine dann teilweise gefährliche Art und Weise in diesen Wahlkampf. Wie ist es dir da ergangen?
Also für mich ist auch dann im Laufe der Zeit, als ich diesen Trump weiter beobachtet habe, ich war ja sogar im eigenen Land, als dieses Impeachment da angefangen hat, wegen dieses Telefonats, was er dann mit der Ukraine geführt hat.
Ich wollte gerade sagen, welches Impeachment?
Ja, das erste. Das zweite ist eigentlich schon Post. Ne? Aber das erste, oder wobei ich von Anfang an auch dachte, das kriegt nicht durch. Also das kriegt man nicht durch gegen ihn, weil man noch nie eins gewonnen hat, wirklich. Nee. Ne? Ja. Es sei denn, es ist jemand von selber gegangen, wie Nixon oder so. Nicht? Ich habe das schon noch ein bisschen beobachtet und auch ja die Menschen auch kennengelernt, auch so bei meinen Vorträgen und so. Das ist die Demokratie dort ist eigentlich noch ein ziemliches Durcheinander, weil es beruht auf ganz frühen Eingaben dieser Urväter, die sich erstmal loslösen mussten von der Monarchie, die nicht den Fehler machen wollten wie in England, dass die Demokratie mit der Monarchie verbunden ist. Das ist also eigentlich eine parlamentarische Monarchie, ist ja England im Grunde, nicht? Und das wollten sie nicht. Washington war ja sogar in Versuchung, sich zum König krönen zu lassen. Das hat er abgelehnt. Das war sehr, sehr klug. Das Klügste, was er machen konnte. Aber wenn man so etwas ganz Neues macht und dann erstmal so mit 13 Kolonien, es war ja nicht mehr am Anfang, dann, wenn man dann anschwillt bis auf 50 Staaten, dann muss vieles schiefgehen. Dann kann man vielleicht sagen, die sieben Grundparagraphen der amerikanischen Verfassung, die sind stimmig, die passen noch, aber diese ganzen Amendments, diese 25 oder 27 zusätzlichen Gesetze, die dann noch im Laufe von Jahrhunderten gemacht werden, das kann eigentlich auch nur schiefgehen. Ich denke jetzt mal ganz speziell an das Beispiel des Waffengesetzes. Dass da jeder Waffen haben kann. Das ist, was war das, 1792, also kurz nach der Inkrafttreten der Verfassung ist das gemacht worden. Und ja, das war aber eine Zeit, da gab es Musketen. Da konnte man maximal 3 Schuss pro Minute abgeben, wenn man das mit den heutigen Handfeuerwaffen vergleicht. Und die sind dann also zugänglich für Kinder fast. Ne? Ja. Das ist entsetzlich. Das ist also ein solcher Irrweg. Und so gibt es einige. Es gibt viele solche Irrwege. Und die haben dieses Tohuwabohu gemacht, dass zum Beispiel die ganze Grundeinstellung zur Demokratie in Amerika sich sowieso wahnsinnig verschoben hat in eine Richtung Oligarchie, dass man alles kaufen kann, dass man auch Präsidentschaftskandidaturen kaufen kann und nur gewinnen kann, wenn man ganz viel Geld hat. Das ist ein absoluter Widersinn zu jeder Demokratie.
Eben, das ist ja das große Problem, was ich auch sehe. Also es können ja nur ultrareiche Leute sich überhaupt als Präsidentschaftskandidat und aufstellen lassen. Oder du hast so reiche Leute im Hintergrund. Also das musst du erstmal haben.
Ja, und natürlich ist es ein Riesenglück, wenn dann solche Leute, die das können, dann gleichzeitig auch noch integre Menschen sind, wie der jetzige Präsident offensichtlich.
Also das hat mich auch fasziniert, muss ich wirklich sagen. Weil wenn wir jetzt mal kurz 3 Monate zurückdenken, wo die Möglichkeit noch bestanden hat, oder 4, 5 Monate, dass Trump nochmal gewählt wird, in welchem Chaos geistig diese Weltmacht war und auch gesundheitlich aufgrund der falschen Entscheidung eines Einzelnen, die andere gezwungen zu lügen, damit er sein Image nicht verliert. Und innerhalb von 20, 30 Tagen hat sich total umgedreht. Die sind alle geimpft, es geht alles gut und die sind wieder da, die sagen wieder, die Chinesen nein, die Russen nein und die Welt ist wieder in Ordnung. Und das ist
nur mal den Amis machen. Das ist die Überdemokratie. Aber das mit Überdemokratie mit Vorteil und Nachteil. Und das schwankt dann, also was man bedenkt, was das für eine Achterbahnfahrt war, diese Bush Junior, Obama, dann Trump und jetzt Biden. Also und dann noch kommt doch diese junge Harris, die Kamala, die und wenn, ja, also da muss man gar keine Sorgen haben, wenn er mal irgendwie dann nicht mehr kann, altersmäßig oder gesundheitlich, die macht das sofort. Die hat auch ganz klar gesagt, ich gebe mich gar nicht zufrieden mit dem Vizepräsidenten. Das kommt gar nicht in Frage, die wird in 4 Jahren auch kandidieren wollen und so, ne? Und die hat Power und die hat auch einen Background mit ihr, dass hier die Generalstaatsanwalt in Kalifornien gewesen ist. Was will man da mehr haben, nicht? Und dann noch Amerikanerin im Sinn von halb indisch und halb jamaikanisch, nicht? Das ist unglaublich. Also was da noch kommt, wissen wir nicht, ne? Jetzt in der Reise durch Amerika war es auch so, dass ich in gerade an dem Ort, wo es am kritischsten war, wo die Schulleiter mir verboten haben, mit den Schülern zu reden, weil das zu viel Unruhe bringen würde. Das war ja, als das Impeachment angefangen hat, das war diese Unruhe dann sowieso, nicht? Und da war mein Betreuer war ein es war ein deutscher Honorarkonsul in Denver, der aber Amerikaner war. Denn man muss ja nicht die Staatsbürgerschaft haben.
Genau, und das ist jetzt, komme ich wieder zu Schweiz, ich bin kein Honorarkonsul, ich bin ein Schweizer Honorarkonsul. Und die erste Bedingung ist, dass sie Schweizer sind. Also es gibt viele Länder, die sagen, okay, wir nehmen den Bankdirektor Meier aus Lübeck und den machen wir jetzt mal Honorarkonsul für Italien oder für Mali oder für was ich weiß. Das gibt nicht, da müssen sie Deutsche sein, also Schweizer sein.
Mhm. Die Deutsche ist eben nicht so, ne?
Genau, so. Und dann, bei mir war das so, dass Bern sofort Nein gesagt hat, weil ich ein französischer Schweizer bin. Mhm. Und in Deutschland, das geht nicht. Und damals, der Botschafter hat gesagt, die Schweiz besteht auch aus Tessin und Wattstadt, Lausanne und Genf etc. Also bitteschön. Und die haben sich überzeugen können, dass ich einigermaßen Deutsch kann. Insofern war alles gut. Und wir sind zuständig dafür, Kontakte herzustellen, wirtschaftliche Kontakte zu fördern, kulturelle Austausche zu fördern und auch auf der Tourismusebene Sachen zu ebnen. Wir sind da eher als Netzwerke unterwegs. Wir haben keine diplomatische Befugnisse. Wir sind auch keine Diplomaten. Wir haben einen Stempel und dieser Stempel dient dazu, dass ein Schweizer Bürger, der im Ausland ist oder in Deutschland oder in Thüringen ist, bei mir ins Büro vorbeikommen kann. Ich habe ein richtiges Konsulat, der ist auch gemessen und sich bestätigen lassen, dass er lebt. Mhm. Das hat folgenden Hintergrund, ist, dass die Rente wird nur bezahlt an Leute, die leben. Die Griechen haben Milliarden ausgegeben an Rentengelder an Leute, die schon seit Jahren gestorben waren. Und in der Schweiz muss man jedes zweite Jahr einen Stempel, und dieser Stempel darf ich jetzt benutzen für diese, die einzige Befugnis, die ich habe. Und wenn einer plötzlich so seinen Pass verloren hat, da kann er immer noch kommen, dann verweisen sie auf die Botschaft. Mhm. Aber das ist ein schöner Beruf, also eine schöne Nebentätigkeit, sage ich mal so, oder Ehrenamt. Ich durfte zum Beispiel die dritte Klarinette von Benny Goodman in Empfang nehmen von der richtigen reichen Schweizer Familie aus St. Gallen. Die sind extra geflogen. Und der Besitzer der Klarinette hat gesagt, wenn ich sterbe, möchte ich gern der Klarinette von Benny Goodman den Bach-Museum in Eisenach schenken. Und als Honorarkonsul habe ich also offiziell von der Schweiz nach Deutschland übergeben, also nach Thüringen mit einem kleinen Fest etc. Und vorgestern war ich auch in unserer Botschaft. Wir haben uns ausgetauscht über die Probleme der Rohingyas und Myanmar und der Putsch, weil der jetzige Missionschef vorher in Myanmar war. Also das sind für mich spannende Momente, weil, wie ich vorher eingangs sagte, ich lerne immer wieder neue Leute kennen, neue Konstellationen, neue, und das ist, wenn Sie gerade im Theater arbeiten, das bereichert, weil sonst sind wir wie die Atreiden, wir sind unter uns, wir vermehren uns unter uns, wir bringen uns gegenseitig um und am Ende entsteht nur eine Tragödie in 5 Akte.
Ja, genau. Was macht denn gute Führung aus? Wir haben jetzt über Demokratie, über Basisdemokratie gesprochen. Du leitest ein Haus, das, ich denke mal, wovon sich 300 Familien ernähren, sage ich mal so flapsig. Und was macht da gute Führung aus? Und dann haben wir über starke Führung, starke Männer, starke Hand geredet. Wo stehen wir da? Was ist da demokratiewürdig? Wie ist das?
Nein, ich denke jetzt wieder an beiden, nicht? Das, ja. Starke Hand war ja der Trump ja auch, aber ganz anders, nicht? Das heißt also, starke Hand kann halt, indem man einfach laut brüllt und möglichst aggressiv ist und feindselig und polarisiert und Leute ausgrenzt und so. Das ist ja nun wirklich 4 Jahre lang so gewesen. Und bei den beiden, ich glaube, der macht nämlich, der hat schon auch eine harte Hand auch nach außen. Wir haben es jetzt vor kurzem wieder gehört, China gegenüber, Russland gegenüber, ganz tough ist der jetzt, ne? Im Grunde wirkungsvoller als so ein Grölian da wieder Trump. Und sanft, so ist er aufgetreten, direkt nach dem Wahlkampf, also nach seinem Sieg. Es klang fast so ein bisschen wie ein Softie. Erstmal so, wir wollen doch alle einen und wir sind doch ein Amerika nur. Und das konnte man nicht jetzt als im negativen Sinn als Soft bezeichnen, aber es hat erstmal so gewirkt. Ich habe nur mir gedacht, wenn er weiter so macht, dann muss er auch irgendwann mit harter Hand auftreten, innenpolitisch und außenpolitisch. Das tut er jetzt. Das macht er jetzt. Und auch mit seinen Impfungen. Und er ist eine ganz klare Linie. Viele Leute haben mir gedacht, ach, der kann das überhaupt nicht mehr. Sleepy Joe hat ihn Trump immer beschimpft, nicht? Das stimmte leider ein bisschen damals, fand ich. Aber dann hat er sich unheimlich gemausert. Ist einfach eine Persönlichkeit. Und hat bei Obama viel gelernt, glaube ich, aber auch schon früher. Und das ist, meine ich, die beste demokratische Persönlichkeit, Führerpersönlichkeit, die man sich im Moment so denken kann, wenn er diese Kraft noch eine Zeit lang hat.
Ich glaube, er hat einfach auch sehr starke Visionen, was er will und was er nicht will. Also das macht ihn, glaube ich, sehr stark aus. Also
ganz,
auch wenn er schon wirklich ein älterer Herr ist.
Ja, der hat ganz klar
einen Willen.
Einen Willen hat er, genau.
Und jetzt natürlich übertragen in einem Theater, also das ist natürlich ein großes Diskussionsthema zurzeit. Gerade wir erleben in der Bundesrepublik jetzt ein paar Skandalen mit Intendanten, Sachen, die den Image des Intendanten schaden. Ich sag's mal so, es gibt ein typisches Hierarchiesystem im Theater, dem ist nicht zu killen. Das heißt, letztendlich bei alle demokratischen Durchgangsprozesse drehen sich alle Augen auf einen und sagen, was machen wir nun? So. Eine muss irgendwie die Vision haben, die Entscheidung haben. Die Frage ist, wie man diese Entscheidung trifft. Also dazu kommt, dass wir im Moment im Umbruch sind, gesellschaftlich. Thema Mindestlohn, Thema Mitbestimmung der Kollektiven, größere Einflussnahme der Personalräte und Betriebsräte in künstlerische Belange, in Gehaltsstrukturen, in Arbeitszeiten. Und seien wir mal ehrlich, die Gewerkschaften und die Arbeitnehmervertretung tendieren mehr Geld, weniger arbeiten. Das ist deren Arbeit. Und das zu vereinen in ein Konglomerat an Mitbestimmung, und am Ende weiß überhaupt kein Mensch mehr, wo das schief hingehen soll. Und dann muss man versuchen, natürlich, dass die ein Team, also da bin ich ein großer Teamplayer, das bin ich schon. Aber das Team definiere ich, also mit wem rede ich über den Spielplan? Womöglich nicht mit jedem Choristen, weil das will er auch nicht. Da findet im Moment in der Branche bei uns ein kleiner Umbruch. Man sagt also, diese barocke Herrscher, diese Intendanten, die auf dem Tief kloppen und dann womöglich jede Soubrette begatten und dann nochmal die feuert. Und dann, also das glaube ich, das ist nicht mehr aktuell. Und ich glaube, keiner von uns arbeitet so. Irgendwie eine künstlerische Vision, muss man haben und man muss vor allem eine Demut gegenüber dem Beruf haben, gegen die absolute Macht, die man überträgt kann. So mal man die ausübt, hat man die verloren. Und man muss auch die richtig einsetzen. Und wenn man das verbunden mit ein gewisses Handwerk, auch man muss die Bühne für meine Begriffe perfekt beherrschen, damit man überhaupt die Vorgänge am Theater auch beherrschen, erledigen und anordnen kann. Und das fehlt. Im Moment merkt man, dass durch eine immense Aufholen der Medien und wo alles leicht zu haben, mein kleiner Sohn sagt, warum soll ich rechnen lernen? Ich frage Alexa, dann sagt sie mir, wie es ist. Und das ist gefährlich. Und da muss man als Theater dafür sorgen, ich sage immer, wir sind für den geistigen Weltfrieden zuständig. Und ohne geistige Nahrung wird die Verdummung eines Volkes unausweichlich.
Also sind wir gerade in einem großen Verdummungsprogramm mit der Pandemie auch?
Wir merken jetzt, wenn ein Museum plötzlich aufmacht, wie Leute rasen da rein.
Ja.
Weil irgendwann Fernsehgucken, Essen, Schlafen genügt nicht mehr. Ja. Gott sei Dank.
Ja.
Und der Buchverkauf.
Und der Buch.
Der gibt es. Ja. Die Verlage, die in roten Zahlen waren, auf einmal werden sie schweigen. Läuft das bitte gut? Das Ganze, das Leute lesen halt jetzt, weil es nichts anderes gibt. Nicht?
Ja. Also der Hunger nach Kultur ist Gott sei Dank bei einem sehr großen Prozentteil der Bevölkerung dann doch vorhanden. Gott sei Dank.
Ja, und man sagt seit 1604, dass die Oper tot ist. Und das ist nicht sehr originell als Aussage. Ich habe auch in meiner Stadt jemanden, der sagt, naja, das Publikum wird immer älter, man muss das renovieren. Das sagen die immer.
Ja, ja.
Das sagt man immer und das ist wirklich nicht neu. Und ich glaube an die Kraft der Literatur, die Kraft der Musik, die Kraft der Dämpfung, glaube ich, profund. Die Frage ist die Vermittlung. Die Vermittlung von Inhalte und ästhetische Prozesse. Da muss man sich konzentrieren und da muss man definitiv mit der Familie, mit der Schule, mit der Bildung nach vorne gehen. Und ich plädiere dafür, dass der deutsche Staat 10% sein Bruttoinlandsprodukt für die Kultur ausgibt und dann ist das Problem gelöst.
So wie Mikro, ne? So wie Mikro.
Ja.
Mikro, exakt. Aber ist denn die Arbeit insgesamt politischer geworden? Die intendantische Arbeit, sage ich jetzt mal? Oder die?
Das glaube ich nicht, weil auf jeden Fall ist es so, dass in Deutschland die Intendanten die künstlerische Freiheit haben und dass auch keine politische Partei sich traut, gerade nach der jüngsten Geschichte der Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland überhaupt, zu sagen, bitte schön nur der oder der. Also das findet schon mal nicht statt. Ne? Die Politik aber möchte mehr Einfluss in die Grundstruktur haben, sprich, muss man so viel Geld, warum kostet es so viel? Und da muss man mehr als je aufklären, Stadtratsmitglieder, Kommunalpolitiker, dass ein Theater nicht nur kostet, sondern etwas bringt ja auch.
Ja, wie ist denn gerade so der Zustand der Demokratie?
Also wie gesagt, in Amerika ist alles aufgerissen und da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Ich hoffe, es kann eigentlich nur bergauf gehen. Aber da kann man sich auch so irren. Als ich als Bush kam, der Junior, dachte ich, das schlimmer geht's gar nicht. Aber wer hätte gedacht, dass es noch viel tiefer geht. Es ist alles offen.
Was genau gefährdet denn die Demokratie eigentlich?
Also ich glaube, das ist auch sehr spezifisch von Land zu Land. In Amerika, ich glaube, die Reformhemmungen, die dort sind, die haben die Demokratie sehr, sehr gefährdet, weil man dann einfach sich immer noch an alte Artikel festhält, die einfach völlig unsinnig sind. Das ganze Wahlmännersystem ist eine absolute Katastrophe. Ohne das wäre das Trump ja gar nicht gekommen, nicht?
Aber vielleicht liegt es auch an der Auswanderkultur, weil man dann natürlich noch mehr eine Identität sucht, die sich natürlich durchaus speist, wie man aufgewachsen ist, auch durch die Religion.
Ja.
Wir wischen das Thema Religion immer so schnell vom Tisch, aber das ist doch da, auch gerade in Amerika, mit diesen ganzen Religionen, die sehr stark ideologisch doch auch vertreten sind, ein großes Problem.
Amerika hat durch diese Landnahme und die ganzen Hindernisse und Probleme, die damit verbunden waren und bis in riesigen Aufgabe, Städte so innerhalb von wenigen Jahrzehnten aufzubauen. Und lange Zeit noch waren es die Eingeborenen, mit denen sie noch Krieg führten. Und dann keine Sklavereigeschichten und der Bürgerkrieg. Und es war so wahnsinnig viel. Und sie haben sich dann deswegen auch technisch so schnell, wie es irgendwie ging, entwickeln müssen. müssen. Und da gibt es eine Kluft zwischen dieser rasanten Entwicklung im pragmatischen Bereich und dem gedanklich-geistig-ideologischen. Das sind jetzt die Amerikaner irgendwo immer noch stehen geblieben in diesen ganzen diese ganze,
in den 60ern.
In 60, ja, und noch, sogar noch früher. Oder die, noch früher. Die Evangelikalen.
Ich wollte gerade sagen, die ganzen Religionen.
Das Katholizismus ist dort, wenn man absieht von ein paar Reformbewegungen, aber das ist ein so konservativer Haufen. Da hat ja Europa einen Riesensprung da im Vergleich dazu gemacht, nicht? Und das ist dort ein spezielles Problem. In Europa ist die Gefahr der Demokratie eine ganz andere Geschichte. Das hängt davon damit zusammen, dass Europa den Sprung weg von der Monarchie, das ein Problem, was Amerika nicht hatte, von der Monarchie, von dem monarchistischen Denken, von dem hierarchischen Denken, immer noch schwer sich getan hat, den zu machen. Also das ganze Vakuum, was nach dem Ersten Weltkrieg, als die Monarchien abgeschafft wurden, die meisten, nicht viele, aber nicht alle, dieses Vakuum, das hat eben dazu geführt, dass dann eben so künstliche Gebilde wie den Faschismus dann plötzlich dann da reinspringen konnte. In Deutschland besonders mit der Weimarer Republik, aber es gab ja viele europäische Staaten, die dem Faschismus verfallen sind. Zu einer Zeit, wo in Amerika eigentlich die Weltwirtschaftskrise, die hat das Ganze ja ausgelöst, dass das möglich wurde. Und die Amerikaner selber haben sich den Roosevelt geangelt und haben dann den New Deal gemacht. Also völlig was anderes. Also das sind ganz verschiedene Gründe, warum eine Demokratie oft nicht funktioniert oder Hemmnisse hat. Ich denke, diese ganzen Rechtsbewegungen jetzt, die sind immer noch eine letzten Endes immer noch eine Folge aus der Zeit, weil die Demokratie so jung sind. Die europäischen Demokratien sind, abgesehen von England und Frankreich, sind ja alle eigentlich erst in der Jahrhundertwende so richtig, also Ende des 19. Jahrhunderts erst entstanden. Und das ist eine ganz andere Geschichte als die 250 Jahre alte Demokratie in Amerika. Sie haben beide Probleme, aber ganz andere.
Also du denkst, es hat auch irgendwie sowas mit Mündigkeit auch irgendwie.
Ja, Demokratie heißt ja gerade mündig sein. Demokratie heißt mitbestimmen, selbst eine Meinung haben, selbst. Und das hat, wer hat das schon, nicht? Das muss man langsam lernen.
Mir brennt natürlich eine Frage, die ich auch notiert hatte. Und zwar, ich meine gelesen zu haben, korrigiere mich, wenn ich falsch gelesen habe, das kann durchaus sein, weil ich meine, dass Sie als Sie geforscht haben im psychotherapeutischen Bereich, dass Sie sich stark begeistern ließen für die sogenannte Gruppentherapie.
Ja.
Und ich meine, dass Demokratie oder Demokratieverständnis etwas mit Gruppentherapie zu tun hat. Oder ist ein Wechselverhältnis zu suchen oder nicht?
Es gibt natürlich Grenzen. Also ich war da als ich dann so 30, 35 war, habe ich auch diese Illusion ausgesessen, man könnte mit einer Gruppentherapie jetzt politische Probleme lösen.
Das war ihm, siehe Woodstock.
Ja, aber nicht nur das. Carl Rogers, ein genialer Psychotherapeut, der ist auch dieser Idee aufgesessen. Der hat in Nordirland, hat er an einem Wochenende Iren und protestantische und katholische Iren zusammengetan und die haben sich dann im Laufe von 3 Tagen verbrüdert, sind um den Hals gefallen und dann sind sie wieder nach Hause gegangen und 2 Tage später war alles wie im Alten, nicht? Und das war einfach, da lässt man sich hinreißen durch diese Begeisterung und geht zu weit. Und ich denke, so eine Gruppenverständnis ist, oder ein Dialog, das sage ich jetzt immer, Dialog ist nochmal was anderes. Ein Dialog ist ein Weg, wo man sich langsam bahnen kann, ein demokratisches Klima. Aber das kann man nicht mal so mal eben durch eine Therapie machen. Der Dialog in Amerika wird eine wahnsinnig schwere Sache sein. Ich glaube, hier in Europa wird es fast leichter sein, mit politisch Andersdenkenden zu reden. Dort hat sich das dermaßen verhärtet und gerade durch diese Zerstörungen, die da angerichtet worden sind, nicht nur materielle Zerstörungen, auch seelische Zerstörungen, dass da diese Abgeordneten sich dann noch da jetzt auch noch den Trump verteidigen müssen, diese Republikaner, was ja völlig antidemokratisch ist, wie man es sich nur denken kann. Aber das ist eine Sisyphus-Arbeit, bis man das mal so weit hat, glaube ich. Ich bin ja jetzt fertig geworden mit diesem neuesten Buch, Democracy Will Win. Heute Nachmittag habe ich noch um 5 noch ein Gespräch, wo ich 15 bis 20 Vertreter des Verlags noch überzeugen soll, was es mit dem Buch an sich hat und wie es zustande gekommen ist. Und da muss ich auch sehr viel erzählen. Bausteine in meinem Leben, die dazu geführt haben, die alle reinzubringen. Und ich sage auch gleichzeitig, so ein Buch wie jetzt, wo alles drin ist, Also Dialog, was heißt das alles? Da kann man so viel sagen, was das bedeutet. Das kann man vom Philosophischen, vom Theologischen, vom Psychologischen, kann man sehr viel sagen. Aber ich hab auch schon gleich gesagt, das ist sicher mein letztes so großes Buch, wo alles drin steckt. Das kann man nicht ein paar Mal machen, das kann man nur einmal machen. Und da kommen alle Fäden aus diesen Jahrzehnten zusammen in einen Strang. Und der heißt eben Democracy Will Win. Und heißt im Grunde nichts anderes, der Kern jeder wirklich herrschaftsfreien und pluralistischen Demokratie ist der Dialog. Warum? Weil Demokratie nur leben kann, wenn sie sich verändert, und verändern kann sie sich nur im Dialog. Das ist eine ganz einfache Formel, nicht? Aber das ist, was ich dann aber auch dann aufdröseln will und sagen, warum? Welche Stationen in meinem Leben haben dazu beigetragen, aus verschiedenen Richtungen, jetzt zu diesem komplexen Thema ein bisschen was sagen zu können?
Welche Rolle spielt Hannah Arendt?
Ich wäre von selber nie drauf gekommen. Ein Germanist, also ein Deutscher, der schon aber seit Jahrzehnten in Dartmouth, in dem College, wo ich auch 10 Tage lang war mit Christine. Und dieser Germanist kam dann nochmal nach München, dann ist er jetzt nach Amerika zurück. Und bevor er ging, haben wir uns nochmal eine Teestunde lang unterhalten. Und habe ich ihm erzählt, dass ich da auch ein Kapitel habe, natürlich über Thomas Mann und seine Wandlung vom kaisertreuen angeblichen unpolitischen Betrachtung eines unpolitischen bis hin zu seinem Standardvortrag, den er dann in Amerika in 15 Städten gehalten hat, nämlich The Coming Victory of Democracy von 1938. Und dann sagt er, ja, das ist wunderschön, aber Thomas Mann ist ja doch jemand, der mehr so vom emotional, romantisch, ethischen Aspekt her zu dieser Demokratie gekommen ist, als Gegner des Faschismus natürlich. Aber da gibt's noch jemand ganz anders, der hat einen völlig anderen Zugang, das ist Hannah Arendt. Und zwar deswegen, weil die hat ein ähnliches Schicksal, die ist auch 1933 emigriert, ist erst in Frankreich gewesen und ist 1942 erst aus dem besetzten Paris dann nach Amerika geflüchtet als Jüdin. Und die hat aber früher studiert bei Jaspers und bei Heidegger. Und von Heidegger hat sich natürlich wieder losgelöst, weil der ja Nationalsozialist geworden ist, aber Jaspers eben nicht. Und der Jaspers war eben bis zu seinem Tod ein großes Vorbild auch für sie. Und sie hat aber, als sie in Amerika war, über Bücher, über Vorträge, Essays und so weiter, hat sie einen ganz anderen Zugang gehabt, nämlich über diese Existenzphilosophie von Jaspers, Freiheit, Begriff, Toleranzbegriff und so weiter, hat sie über Kategorien, die sie der amerikanischen Verfassung zugeteilt hat, hat sie das erklärt. Sie sagte, das wichtigste Wort, um die amerikanische Demokratie zu erklären, ist die amerikanische Revolution zum Beispiel. Die Revolution, eben das zum ersten Mal keine Monarchie, sondern es ist, und zweitens auch diese plurale Gesellschaft, der Föderalismus, von dem die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg von Amerika so viel gelernt hat. Der Föderalismus in Deutschland ist abgeguckt von der amerikanischen Verfassung. Und dieses Moment, dieses Herrschaftsfreie an der Demokratie, in der Demokratie kann durchaus, wenn sie eben mit einer Monarchie verbunden ist, noch ziemlich stark herrschaftsorientiert sein, aber die eben von der Verfassung her, von der Grundverfassung nicht. Das heißt, der große Unterschied zu Thomas Mann ist, er hat sich einfach vom ethisch-philosophischen und im Kampf gegen den Faschismus hat er sich langsam dahin entwickelt, dass er also ein klares Statement abgeben konnte für die Demokratie. Die Arendt hatte sich das mehr so abstrakt gedacht in Kategorien. Das ist ein ganz anderer Zugang und die haben sich auch gar nicht irgendwie gekannt oder gemocht. Hannah Arendt soll ja auch einmal sehr despektierlich gesagt haben, ach, dieser Thomas Mann, der wohnt da in Kalifornien, auf dem Hügel da oben und der ist umgeben von Wolken und manchmal öffnen sich die Wolken und Thomas Mann erscheint, hält eine große Rede und dann schließen sich die Wolken wieder. Das sind inkompatible Persönlichkeiten gewesen. Trotzdem haben sie beide eigentlich dasselbe gewollt, sie haben denselben Impuls gehabt, sie waren auch beide in derselben Weise gegen jeden Totalitarismus, aber sie haben einen total unterschiedlichen Zugang gehabt, um diese Verfassung zu akzeptieren und als die höchste zu betrachten, die es überhaupt je gegeben hat.
Das ist auch eine Frage, die mich interessiert und mit der ich mit Ihnen mal gern mich unterhalten würde. Sie sind Oberbürgermeister einer deutschen Stadt Und sie haben im Stadtparlament oder in einem wichtigen, ja, im Stadtparlament mehrheitlich eine AfD-Fraktion, die einen Anspruch hat an den Senat und auf Landesebene auf ein Ministeriumposten. Wie würden Sie damit umgehen?
Das müsste ich mir lange überlegen.
Sehen Sie, das ist ja der Unterschied zwischen, die Schweiz ist da ganz klar. Einbeziehen, Verantwortung übertragen und mal gucken, was passiert. Weil die Demokratie das verlangt. Ja. Und das meine ich, weil die Leute sagen, es kann nicht nur schön sein. Das heißt, wenn demokratisch gewählt wurde, oder ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Ich habe mich mit Dr. Bernhard Vogel, den ich sehr schätze, ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen und vor, über Stuttgart 21. Er sagt, ja, ihr Schweizer. Und ich sage, ein Vorgang wie Stuttgart 21 wäre in der Schweiz undenkbar gewesen. Das ist in dem Moment, wo das Volk entschieden hat, es kommt einen neuen Bahnhof. Ja. Dann ist es die Wille des Volkes. Und das heißt, sie können natürlich demonstrieren, das ist ja klar, das ist aber so gewalttätig. Und sobald es zu demonstrieren, dann landen die Leute im Knast. Die Wille des Volkes ist wirklich ganz oben. Und des Volkes, nicht eines Volkes, nicht von einem Vertreter des Volkes, sondern die Wille des Volkes. Das ist der Urverständnis für demokratische Vorgänge in der Schweiz. Und wenn der Wille des Volkes ist, dass wir einen Björn Höcke haben und der muss plötzlich Ministerposten haben, dann kriegt er seinen Ministerposten. Und dann, es hat der Vorteil, weil es kann nur daneben gehen, wie so ein Idiot, dass er erledigt ist.
Wie hoch ist dann die Wahlbeteiligung in der Schweiz?
Leider nicht sehr hoch.
Warum?
Weil es wird zu oft gewählt und manchmal für Sachen, die wirklich, also ob die jetzt in den Mülleimer in Basel-Stadt gleichzustellen mit Basel-Land, nämlich um 7.30 Uhr und nicht um 7.35 Uhr in der Früh, das geht ein bisschen zu weit. Das geht ein bisschen zu weit und die Leute, und das ist die große Gefahr, die Leute werden müde. Und ich erinnere meine Mutter, es gab immer so Wahlen, Sonntag muss man da hingehen, ne? Nebenan. Also jede Gemeinde hat entweder eine Kirche, eine Kneipe oder einen Stall, wo ein Wahlbüro, und da geht man hin, läuft man 10 Meter und dann kriegt man sein Kreuz da. Meine Mutter war wahlfaul, weil die hat gesagt, schon wieder, und die hatte keine Lust, sich da, und hat immer gesagt, das Gesetz ist nicht ausführlich formuliert. Das ist mir nicht komplett genug. So, und dann gehen sie nicht wählen. Und die größte Kriminelle unserer Zeit sind die Nichtwähler, finde ich.
Da sind wir wieder bei dem Thema, dass wirklich alle auch schon in den Schulen und so darauf hingehen.
Ja, ja.
Aber wichtig ist, den Kindern schon zu sagen, dass sie wählen,
dabei sind ja
Demokratie
diese,
entscheidend ist.
Dabei sind ja die Informationen, die man bekommt für jede Wahl, kriegt man immer so ein Heftchen. Wow. Ich habe ja ein paar, war ja dort wohnhaft richtig offiziell am Zürcher See, im Kanton Schwyz war das noch. Und
gerade bei denen.
Ja, eben. Und was das sind, da muss man erst ewig sich durchlesen. Ja. Aber sie bemühen sich, das ganz genau alles darzustellen, Pro und Contra und alles Mögliche.
Und dann sagen die doch, wie die Bundesregierung dazu steht. Im ersten Seite, die Bundesregierung empfiehlt das und das. Hier, wenn wir in Deutschland sagen, also die Bundesregierung empfiehlt, Nein zu wählen, dann würde ich sagen,
Das ginge gar nicht. Das ist ja hoch und
das
wusste ich
ist interessant,
gar nicht.
Aber das wird zu viel gewählt bei uns. Also das ist, es gibt Kantonalwahl, es gibt Kommunalwahl, es gibt Bundeswahlen, also
Ständig, ja. Und ich hab's immer so gelöst, dass ich immer nur, obwohl ich mit einem selben Ort wohnte, hätte leicht zur Urne gehen können. Ich habe eine Briefwahl immer gemacht. Das konnte man vielleicht ankreuzen, in Briefkasten, Schluss. Und das kann man ja machen. Ne?
Ja, so will ich auch hier.
Ja.
Ich das alles nach Hause geschickt.
Ja.
Nochmal einen ganz kurzen Bogen. Was ist denn der Grund oder kann man es erklären, warum es so viele Populisten in der heutigen Zeit gibt? In so vielen verschiedenen Ländern, auch in völlig unterschiedlichen Regionen der Erde.
Ja, das ist eine ganz klare Antwort, habe ich dafür.
Sehr gerne.
Bitte.
Weil wir nicht genug bilden.
Ja.
Bilde dein Volk und dann herrscht Frieden.
Ja.
Eine ganz klare Haltung habe ich. Und ich wäre falsch am Platz, wenn ich diese Haltung nicht partout. Es wird zu viel Doofen produzieren.
Ja.
Und man muss bilden, man muss Musik beibringen, man muss Denkmal pflegen, man muss die junge Generation dazu bringen, sich zu informieren und dann die laufen lassen. Aber viele agieren aus Nichtwissen, aus Imitation, aus Folgen, aus Primitivität, es ist ganz unerträglich.
Aber hat Bildung
nicht... Sorry, ich bin da ja. ziemlich...
Ja, dann, da bin ich gerade getroffen
in einem ganz...
Verschwörungstheorien, also ja.
Aber hat Bildung nicht auch mit direktem Erleben zu tun? Ich muss mal direkt erleben und auch scheitern können, deinen Lebenslauf betrachten zum Beispiel, so dass ich auch eine Wende hervorrufen kann bei meinem eigenen Lebenslauf, während ich, wenn ich alles immer nur virtuell, gerade mal abrufbar, also ein bisschen das, Alexa, sag mir, dann bleibe ich natürlich auch flach wie ein Bildschirm vielleicht.
Ja, aber du musst ja auch willens sein, dich dann weiterzuentwickeln und daraus lernen.
Wer ist da der Impulsgeber? Also, naja, Kunst also und Kultur, denke ich, aber...
Ich möchte nicht mit anderen reden, bitte schön, Herr Professor. Nee. Der Impulsgeber fängt in der Familie an, definitiv. Ja. Er fängt am Frühstückstisch oder am Abendbrottisch oder mittags, ist mir egal. Und dann geht es in die Schulen. Und genau. Da wird es schon mal fatal. Weil und dann, es ist möglich zum Beispiel in Thüringen ein Abitur zu machen, ohne jemals auf die Wartburg gewesen zu sein. Halte ich für definitiv einen Skandal. Und dann wird des Öfteren die schönen Künste, Musik, Literatur oft als lästig gesehen. Und das finde ich fatal, diese Wille zur Nichtbildung, diese Faulheit und auch ich habe eine Aktion gestartet in Thüringen. Ich plädiere oder ich habe gefordert oder verlangt, dass ein Theaterbesuch schulpflichtig wird. Und damit bin ich nur vor geschlossene Türen gestanden. Von Leuten, die jetzt nicht gewusst haben, das können wir sind noch nicht bei den Faschisten hier. Ich sage, wieso? Was hat mit Faschisten zu tun? Wir haben eine reiche Landschaft. Und dann habe ich in meiner Werbe, weil ich war noch ein bisschen frecher als heute, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das selber. Und dann habe ich den Thüringer Kulturpass erfunden. Ich habe mir den Wappen genommen, was ich nicht durfte. Dafür habe ich auch Prügel bekommen. Ich habe das gestempelt auf ein Heftchen. Und ich habe mit dem Schuldirektor Freund ein Projekt gestartet, hat gesagt, okay, wir machen ein Kulturheft, das heißt 10 Stempel Lehre und der Schüler, der geht ins Theater, lässt sich das Stempel und wenn er das Stempelheft vollständig hat, kann er eine 4 in Mathe gegen eine 2 tauschen und das hat Erfolg gehabt, so dass im Moment die Landesregierung 56.000 Kulturpässe Thüringens mal druckt, weil endlich mal hat man verstanden, dass es eventuell leicht wäre. Und das gilt, wenn der Thüringer Schüler nach Zürich geht und das oder nach Rom in den Vatikan geht, das ist einfach Stempel. So ein ganz blödes Ding, aber das funktioniert und bilden. Ja. Der Aufwärtstrand der AfD. Ist die Schuld der anderen Partei, die auch nicht oder keine Alternative anbieten. Das ist nicht nur die Schuld der AfD, Natürlich. Das ist die Schuld, die haben keine Antwort. Und das finde ich fatal.
Mich würde eigentlich noch ganz kurz interessieren, welche Dinge denn die Demokratie am meisten gefährden, als letzte Frage vielleicht.
Also ich würde auch tatsächlich sagen, der Populismus, länderübergreifend, wir müssen, die Demokratie ist so weit nicht gefestigt, als alle immer, die für die Demokratie kämpfen, immer bei jeder Wahl, bei jeder Wahl, die kommen, immer ein bisschen zittern müssen. Wie geht's jetzt aus? Dann ist es ja auch die Abschottung von Ländern, die irgendwie das Gefühl haben, sie sind zu lange schlecht weggekommen, im Ostblock zum Beispiel, im ehemaligen, dass die meinen, sie müssten sich jetzt, sich sperren, wenn es um die Flüchtlinge geht. Oder für einen solidarischen Zusammenhalt geht oder was auch immer und müssen ganz konservative Gesetze, dann wie man jetzt die Abtreibungsrechte in Polen sieht oder so, das sind Katastrophen. Und es ist alles sehr, sehr wackelig. Also das muss man schon schauen. Man muss immer wieder schauen, von Monat zu Monat, dass man da durchkommt. Es ist sicher noch jedenfalls eine bessere Situation als in den USA. Aber keinesfalls irgendwie, dass man sich dann in Sicherheit wiegen kann. Und ich glaube übrigens auch, das ist das Ende meines Buches dann, es gibt Bestrebungen, schon Demokratieerziehung schon ganz, ganz früh in der Grundschule, und sogar noch früher in den Kitas zu machen. Kinder dazu bewegen, ihre eigenen Empfindungen, Meinungen, die sie haben, zu artikulieren, so zu artikulieren und dann mit ihnen sozusagen wie auszuhandeln, dass die Sache so läuft, wie die Kinder es möchten, aber wie es auch den Regeln nach eben auch möglich ist. Die Zukunft der Demokratie liegt ja gerade in diesen Menschen, die jetzt noch ganz klein sind. Das ist auch eine Zukunftsmusik, die helfen könnte, die Demokratie auf lange, lange Sicht zu festigen.
Ja, das ist doch jetzt eigentlich ein wunderbares Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Jetzt haben wir immer noch so ein, zwei Fragen, die wir einfach allen Leuten stellen, immer zum Ende hin. Das wäre, gibt es irgendeine Buchempfehlung zu diesem Thema, abgesehen jetzt von den eigenen Sachen, die geschrieben worden sind vielleicht, die lesenswert sind oder die vielleicht euren Weg besonders begleitet haben oder zu dem Thema irgendwie geprägt haben?
Ich würde immer Bücher empfehlen, die zeigen, wo die Demokratie nicht funktioniert. So ein Stück wie Don Carlo, also den Schiller im schillerischen Sinn, oder ein Stück wie Nabucco, wo die Toleranz nicht repräsentiert, was für Konsequenzen das hat, das ist prägend. Weil wenn ich jetzt mal die Zivilstruktur eine pluralistische, basisdemokratische wie die Schweiz mal gebe, dann hört er auf zu lesen an der zweiten Seite. Ich würde mal eher so krasse Beispiele, bei den Russen ist auch sehr viel zu holen, aber krasse Beispiele, wo eben über Toleranz und über was passiert, wenn einer meint, der ist besser als der andere.
Es gibt von zwei Leuten ein Buch, was im Januar 20 erschienen ist und leider durch die Pandemie ein bisschen untergegangen ist, nämlich das heißt Power to the People. Ein deutschsprachiges Buch. Das ist ein Journalist, Georg Dietz und Emanuel Heisenberg. Die beiden haben das Buch geschrieben und das ist eins, wo eben versucht wird, ein Modell zu finden, wo direkte und repräsentative Demokratie miteinander verbunden ist, in dem es so Mittel, also so Mitvermittlergruppen gibt, die von ihrem Fachgebiet aus zu Fragen der Demokratie immer viel sagen können. Und das ist nämlich auch insofern ein bisschen schon realisiert worden durch die Pandemie, nämlich diese ganzen, die täglichen Podcasts durch Virologen. Das ist ja so eine Mittelgruppe, eine Verbindungsgruppe, eine Vermittlergruppe zwischen der Bevölkerung und der Regierung, dass die Regierung nicht einfach nur Anweisungen gibt, sondern dass die auch hören auf Fachleute. Also das wär ein Buch, was ich empfehlen würde zu lesen. Power to the People.
Ja, wunderbar, klingt gut. Dann noch eine Frage, die wir auch immer an beide stellen. Wo findet ihr Ruhe und wo und bei was entspannt ihr euch?
Ich spiele wahnsinnig gerne Karten. Muss ich wirklich sagen. Und wenn ich jetzt sage, ich höre Musik, das wäre zu banal. Das tue ich übrigens auch nicht, sondern ich höre ganz genau zu. Das ist ziemlich anstrengend, besonders wenn Sie bei Schubert gelandet sind. Aber ich spiele sehr gern Karten. Ich spiele gern in dem gesellschaftlichen, so mit anderen Karten, was ganz Primitives, was ganz Banales, wo man die Regel kennt und ein bisschen den Zufall spielen lässt, das Glück. Und da kann ich schon wirklich, also Jazz oder Skat, also das ist, ich konnte Skat spielen, bevor ich überhaupt Deutsch konnte. Das hat mein Freund Bernhard Helmich, mein Kollege Intendant aus Bonn, den ich heute auch nochmal geschrieben habe. Das ist der Höhepunkt meiner Laufbahn, ist die Veranstaltung heute, weil für eine Kanake wie ich so plötzlich mit so großen Literaten zu suchen. Und das ist für mich. Und deshalb Kartenspielen. So Kartenspielen und dann, solange ich das kann, nochmal in Zermatschi fahren.
Das ist ja auch irgendwas, was man auch dann gemeinschaftlich macht mit der Familie oder Freunden, oder? Ist das?
Karten mit der Familie nicht, Skifahren eher, aber am meisten allein.
Okay. Ja, ich bin selber überrascht, dass ich da, was ich gefunden habe, wieder. Es hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe mir vor 20 Jahren erst angefangen, vom Klavier ausgehend Orgel zu spielen. Habe das 5 Jahre ziemlich intensiv gemacht. Das war auch altersmäßig, aber das war noch einfacher, damals zu machen, neue anzufangen. Denn die Technik des Orgelspiels ist völlig eine andere als die vom Klavier, obwohl es beides Tasteninstrumente sind. Und ich habe sogar mal in einer Taufe sogar mal zwei Stücke gespielt und so. Und dann habe ich es aufgegeben, weil ich durch den Umzug aus der Schweiz hierhin, hat sich das ergeben, 15 Jahre lang nichts mehr angerührt. Und jetzt habe ich den Weg gefunden, ich möchte eigentlich das doch mal wieder mehr beleben, um Ruhe zu finden. Weil es genau das ist, nämlich, dass man da ganz für sich was da spielen kann. Keiner hört zu, die Kirche ist leer. Und habe auch eine Kirche gefunden, eine kleine Kirche, ganz in der Nähe, 15 Minuten zu Fuß, aber ein bisschen versteckt. Es war früher mal eine Garnisonskirche gewesen. eine katholische Kirche, die komischerweise abgeschlossen ist, was bei katholischen Kirchen ja sonst nicht ist. Aber da einen ganz netten, aufgeschlossenen Pfarrer, und der sagte, ja, also wir haben bis vor kurzem eine 95-jährige Organistin gehabt, die immer am Sonntag noch so gespielt hat, aber jetzt geht das nicht mehr vom Alters. Jetzt müssen sie irgendwelche Leute zuziehen, die am Sonntag kommen, und sonst ist die Kirche leer, abgeschlossen, und wir sind heilfroh, wenn mal jemand kommt, die Orgel ein bisschen spielen lässt. Und das mache ich zweimal die Woche.
Super.
Gehe mit Noten einfach da Viertelstunde zu Fuß dahin, ein, zwei Stunden, und habe irgendwas Schönes entdeckt, was sehr schwer ist, aber wo ich denke, daran übe ich jetzt ein halbes oder ein Dreivierteljahr, und dann eins der schönsten Bachfugen, Präludien, aber da muss man hart, ganz langsam sich das, und eins, wo das Pedal auch nicht schwer ist, dann geht's ja auch noch ein bisschen vom Klavier her, und das ist jetzt meine Aufgabe, und das ist nicht eben nicht nur eine Aufgabe, sondern das gibt wirklich Ruhe.
Auf jeden Fall sagen wir erstmal ganz, ganz, ganz vielen Dank, dass ihr beide uns heute beehrt habt sozusagen und so wunderbar mit uns gesprochen habt und eure Ansichten und alles geteilt habt.
Es war ein großes Erlebnis. Vielen Dank, wirklich. Also für mich, es war ein ganz großes Erlebnis heute.
Finde ich, war sehr schön. War wirklich.
Also es hat mir ausgesprochen gut gefallen, und vor allem, also ich habe viel gelernt, indem ich Ihr Buch, also ich bin dankbar für Ihr Buch, was ich da alles mitgenommen habe. Und des Öfteren habe ich mich erwischt, wie gesagt, ich hätte es genauso gemacht. Also diese, und Antipodere als ich und Sie, das kann nicht sein. Also wir kennen uns nicht, wir haben uns nie gesehen, wir sind verschieden, unterschiedlich, und dennoch habe ich dieses Buch geliebt, weil ich immer gesagt habe, wow. Und kombiniert mit Personen, die man auch gemeinsam gekannt hat, und das finde ich ja so grandios. Das hat für mich eine, es war ein wunderbarer Moment. Ich danke Ihnen dafür.
Und wir freuen uns natürlich am allermeisten, wenn ihr unser Feenreich abonniert und uns immer in euer Wohnzimmer holt.
Schreibt uns Nachrichten und auch eure Gästewünsche auf Instagram und Facebook.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und eine schöne Woche.
Tschüss.
Ciao.